Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Und wieder mal ein neuer Podcast. Was dürfen wir denn heute erwarten?
Ja, heute wird's interessant, weil wir über eine Kirche sprechen, die weithin sichtbar in Böblingen auf dem Schlossberg thront. Die Pfarrerin Gerlinde Feine stellt uns diese Kirche vor, die Böblinger Stadtkirche St. Dionysius.
Hosianna, dann sind wir gespannt.
Ja. Herzlich willkommen, Gerlinde Feine, Pfarrerin der Stadtkirche Böblingen. Und genau die ist heute unser Thema. Das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt Böblingen auf dem Schlossberg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir heute mal über die Stadtkirche nachdenken.
Sehr gerne. Sie hat ja im letzten Jahr ein besonderes Ereignis gefeiert, 75 Jahre Wiederaufbau. Mhm. Das ist ja insofern spannend, weil in der Bombennacht 43 ja die Stadtkirche, der Schlossberg zerstört worden sind. Unter anderem natürlich auch das Schloss. Aber was hat die Böblinger seinerzeit bewogen, die Kirche wieder aufzubauen, aber das Schloss nicht?
Also die Sache mit dem Schloss müssen Sie andere fragen. Da diskutieren wir noch lange, fürchte ich. Die Frage ist, was braucht man dringender, ein Schloss oder eine Kirche? Und ich denke, die Böblinger haben ziemlich genau gewusst, was sie 1945 brauchten und in der Nachkriegszeit, nämlich einen Ort zusammenzukommen, sich neu zu orientieren, auch nach der Zeit des Faschismus wirklich sich auf Werte zu besinnen, die tragen und die für Frieden und Freiheit stehen. Und ich denke, das war der Hauptgrund, weil es war ja nicht bloß die Kirche, die man als erstes wieder aufgebaut hat. Man hat auch darauf verzichtet, Rathaus und so weiter, andere Orte nach vorne zu ziehen, sondern man hat wirklich gefragt, was hat diese Zeit mit uns gemacht und was brauchen wir jetzt?
Hat das auch was mit der Symbolkraft dieses Gebäudes zu tun? Denn man sieht es ja wirklich, egal von welcher Seite man nach Böblingen reinkommt.
Ja, natürlich war die Stadtkirche immer Wahrzeichen. Und ich denke, so war sie auch geplant von der Anlage her. Man hat ja auch immer an dem Turm noch weiter verschönert mit der preußischen Haube, die er irgendwann mal bekommen hatte, ja sehr untypisch ist. Aber eben ein Wahrzeichen. Viele sagen, wenn sie den Turm der Stadtkirche sehen, dann wissen sie, jetzt kommen sie heim. Also nach langen Reisen auf der Autobahn überall grüßt er Gott sei Dank auch noch über die Schallschutz- und Lärmschutzmauern hinweg.
Aber das war schon dann das ursprüngliche Aussehen, wie die Kirche wieder aufgebaut wurde.
Also vom äußeren Erscheinungsbild ist sie im Wesentlichen dem nachempfunden, wie der ursprüngliche Bau war. Die Vorgängerkirche, also die 43 zerstörte, die hatte noch ganz wunderbare neugotische Erker und Anbauten und Türmchen. Dieser Zierrat, der ist weggefallen, aber der war ja auch nicht original, sondern stammte aus der Zeit 1891, 92, als man die Stadt, als man in der Stadt das Gefühl hatte, diese prosperierende Gesellschaft braucht jetzt auch an ihrer Kirche etwas mehr Schmuck und braucht auch mehr Platz.
Wie alt war denn die Vorgängerkirche insgesamt?
Also die Vorgängerkirche stammt aus der Zeit der Gotik. Das war wirklich Mittelalter. Aber wie alt Kirchen auf dem Schlossberg sind, das ist ja für die Wissenschaftler eine kritische Frage, weil man hat vermutlich schon im 8. Jahrhundert da oben ein Kirchlein gehabt und man hat Reste gefunden von einem kleinen Chorraum mit Apsis im Bereich jetzt des jetzigen Chors. Der Turm ist deutlich älter als die Kirche, der stammt aus dem 13. Jahrhundert, jedenfalls in seinen Ursprüngen und war auch anders geplant. Das sieht man, wenn man vor der Kirche steht, dass der Turm nicht mittig ist. Man hat, es gibt die Theorie, dass da vielleicht ein Doppelturm geplant war. Und das Langhaus und der Chor, wie er heute ist, ist aus dem 15. Jahrhundert.
Und gefunden hat man die Ursprünge jetzt bei den Grabungen auf dem Schlossberg. Ist das richtig? Oder zumindest hat man Teile wiedergefunden?
Nee, das ist schon länger her, dass man in der Kirche und um die Kirche selber gegraben hat. Das war 1983 bei der großen Renovierung und Umgestaltung. Da kam eine Fußbodenheizung rein. Und das war natürlich dann der Moment, wo man auch ein bisschen Sicherungsgrabungen machen konnte. Man hat keine richtig wissenschaftlich fundierte Forschungsaktion da planen können, weil die Kirchengemeinde hat ja auch darauf gedrängt, dass sie ihre Kirche wieder kriegt. Also das Problem ist eben, die Spuren der Geschichte, die liegen unter dem jetzigen Bau. Und wenn man das wissen wollte, müsste man praktisch die Kirche wegnehmen und drunter gucken. Vielleicht gibt es irgendwann mal Methoden, wo man vielleicht den Berg röntgt, keine Ahnung. Aber dabei hat man gefunden zwei Gräber. Davon eins, das, wenn ich es richtig weiß, ähnlich wie der Befund jetzt beim alten Schloss, von diesem ursprünglichen Friedhof stammt aus dem 8. Jahrhundert. Und man hat also genau wie beim Schloss bei den Erweiterungsbauten dann in dieses bestehende Gräberfeld hineingebaut. Und diese Reste, die findet man noch. Und da das von der Bestattungsart christliche Bestattungen sind, kann man also auch sagen, dass das eine christliche Besiedlung war. Und es passt auch zur Geschichte hier, dass eben im 8. Jahrhundert das Frankenreich christianisiert wurde und überall in dem damaligen Bistum Konstanz eben Kirchen angelegt wurden.
Sie haben es gerade gesagt, diesen Friedhof muss man sich vorstellen auf dem heutigen Schlossberg. Die Kirche war kleiner, Schloss gab es noch nicht und die Stadt war an sich natürlich sehr viel kleiner. Die hat im Prinzip ja die Grenzen vom Postplatz bis zum Elbenplatz gehabt und dann ringsrum die Poststraße, Stadtgrabenstraße. Das war alles, was dazwischen lag, war die Stadt Böblingen.
Ja, oder die Siedlung.
Also
die
Siedlung, ja.
Ich denke, dass man im 8. Jahrhundert noch nicht wirklich von der Stadt reden kann. Aber vorstellbar ist eher, dass da oben auf dem Schlossberg als weithin sichtbarer Landmarke eben eine kleine Kirche und ein Kirchhof waren als Zentrum für die Gehöfte und Weiler drumherum. Also man nimmt an, dass es eine der Urkirchen, der Siedlungskirchen ist. Also man darf das gar nicht mit Sindelfingen diskutieren, was das Alter der Martinskirche angeht, weil da wirklich auf dieser Landmarke, man muss sich ja auch überlegen, wie ist denn dieses Gebiet besiedelt gewesen. Da waren überall kleine Siedlungen, kleine Gehöfte. Und da hat sich dann unten am Murkenbach, an den Seen, an den Staustufen angeboten, dass man da Wasserschutz und Verteidigung hatte. Und dann gab es da eben diese zentrale Kirche da oben als Identifikationsort, als Versammlungsort und eben als Platz, wo man dann die Toten bestattet.
Aber sie wurde dann ausgebaut.
Sie wurde ausgebaut und hat verschiedene Schritte mitgemacht und hat verdankt übrigens ihre Geschichte und ihren tollen Ausbau drei großen Frauengestalten. Das finde ich besonders interessant, dass es Fürstinnen waren, die sich darum gekümmert haben, dass diese Kirche immer größer und immer schöner wurde. Also ich habe ja schon gesagt, der Turm, der war wahrscheinlich, hat man da so um 1270 angefangen und das stagnierte dann ein bisschen, bis Elisabeth von Bayern, die hier ihr Wittum hatte, also Wittum heißt Witwensitz, das ist für alle, der Straßenname wissen viele nicht, aber das kommt von Witwensitz. Und die Elisabeth von Bayern, die hat tatsächlich um 1400 angeregt, dass man den Chor baut. Und der Chor ist ja erhalten. Der ist ja auch bei der Brandnacht stehen geblieben. Genau wie der Turmstumpf. Also die beiden ältesten Teile sind noch da. Ich finde, das spürt man im Gebäude auch ab. Aber da kam dann eben um 1400 dieser Chor und an den dann auch das Langhaus. Und von daher die erste, die da das so viel gestaltet hat, war Elisabeth. Dann gab's die Henriette als weitere Frauenfigur, starke Frau Henriette von Montbéliard, Mömpelgard sagt man hier, die war dann diejenige, die das geistliche Leben organisiert hat. Da gibt's dann ja auch andere Dinge in der Stadtgeschichte, wenn Sie an das Nonnenkloster denken oder wenn Sie an Verbindungen denken, wo dann Pfründen ausgestattet sind. Aus der Zeit gibt's auch Urkunden, da kann man sich so ein bisschen was ableiten, wie es da so zugegangen ist. Und sie hat dann praktisch dafür gesorgt, dass dieser Bau auch ein besonderes geistliches Zentrum wird. Naja, und die dritte im Bunde ist Mechthild. Mechthild von der Pfalz, die auch hier ihren Witwensitz hatte, bis sie sich wieder verheiratete. Und wir sind sehr gespannt. Nächstes Jahr sind es 575 Jahre seit der Böblinger Fürstenhochzeit. Und ich finde, das ist ein historisches Ereignis, das man vielleicht auch aufnehmen könnte. Und warum sollten wir nicht auch ein Fest feiern? Ich suche zwar noch einen Sponsor für den Brunnen, aber weil die Geschichte sagt, dass die Fürstin aus Anlass ihrer Hochzeit aus dem Marktbrunnen Wein habe fließen lassen. Also ob man das hinkriegen, bezweifle ich. Aber wir werden sicher schauen, dass wir das gebührend feiern, diese
Hochzeit. Muss ja auch eine große Hochzeit gewesen sein damals.
Es war wohl die größte, also das gesellschaftliche Ereignis, sagen die Quellen, weil Albrecht von Habsburg, der Bräutigam, war ja auch ein im Reich unglaublich wichtige Persönlichkeit. Und diese Hochzeit hat ja Mechthild dann in die Lage versetzt, zwei Universitäten zu stiften im Endeffekt. Freiburg und Tübingen gehen auf sie zurück. Und sie hat aber trotzdem hier in, sie hat ja Böblingen behalten als ihr eigenes, als ihren eigenen Besitz, auch so ein bisschen Vermögensgrundstock, Einkommensquelle. Und sie hat hier natürlich auch sehr viel geordnet und man darf das nicht unterschätzen. Wir kennen Mechthild immer so aus der Fasnet und von der Kleinkunst, aber tatsächlich war sie eine Frau, die sehr viel für Bildung, Kultur und auch für Rechtsordnungen getan hat.
Als dann, Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, als diese Frauen dort oben gewohnt haben, dann gab es schon das Schloss.
Ja.
Wie war die Verbindung zwischen weltlicher Welt, also Schlossleben, und geistlicher Welt, dem Kirchenleben? Wie muss man sich das vorstellen? Die Kirche war ja nicht integriert ins Schloss. Es war ja eine eigenständige Einrichtung, Institution.
Sie war Pfarrkirche. Also das ist wird ja immer gerne romantisiert als Schlosskirche dargestellt, aber es gab keine bauliche Verbindung. Es gab diesen Graben und diese Tür im Chorraum, die kam erst um 1600, also nachreformatorisch, vorher jetzt auch liturgisch keinen Sinn gemacht. Das geistliche Leben in Böblingen hat, wenn wir den Quellen trauen, in etwa dem entsprochen, was wir aus der Zeit insgesamt wissen. Also wenn wir das Mittelalter anschauen, wir haben den Investiturstreit, wir haben das Verhältnis Staat und Kirche immer wieder in Wechselbeziehungen. Es war natürlich eine gewisse Abhängigkeit da, weil die weltliche Herrschaft hat auch dafür gesorgt, dass die Geistliche zu leben hatte. Da gab es dann Zustiftungen und die Frage der Besitzverhältnisse sind ja auch nicht ganz klar. Ich habe es ja schon gesagt, Böblingen hat ursprünglich zum Bistum Konstanz gehört, ist dann irgendwann nach Esslingen gewechselt und unter Henriette kam es nach Hirsau. Also es gab dann immer die Frage, wem gehöre ich? Gehöre ich im Kloster? Wo muss ich Abgaben machen? Wie sind die Abhängigkeiten, die wechselseitigen? Wir wissen aber, das war auch eine sehr fromme Zeit und auch die dass die weltliche Obrigkeit in der Kirche einen Platz hatte, wo sie sich selber ihr Seelenheil versprochen hat. Also Begräbnisstätte für Heinrich von Tübingen und für andere. Also dieses Bedürfnis, es gibt eine Legende aus Weilheim an der Teck, dass sich einer dieser Zähringer Bischöfe extra im Auslauf des Taufwassers hat bestatten lassen, auf dass auch da seine Sünden noch abgewaschen werden und er ein bisschen schneller aus dem Fegefeuer kommt, sicher ist sicher. Aber da sind wir bei der mittelalterlichen Theologie. Und Böblingen hat ja dann, wir haben ja letztes Jahr bei dem Bauernkriegsjubiläum auch drauf geguckt, was ist da passiert. Und Böblingen hat ja dann auch in der Reformation ziemlich schnell auch einen evangelischen Prediger bekommen und ja, als württembergischer Stammsitz dann natürlich auch sehr schnell die Reformation angenommen.
Sie erwähnten gerade eine Tür aus dem 16. Jahrhundert, also 17. am 17. Nach der Reformation. Was hat es damit auf sich?
Also die war sicher dann die Abkürzung, wie man ganz geschickt vom Schloss in die Kirche kommen konnte. Sehr interessant, dass es auch schon in der gotischen vorreformatorischen Kirche eine Empore für die Herrschaft gab. Also wir wissen ja, vor der Reformation stand die Gemeinde. Es gab nur Chorgestühl für den Klerus im Chorraum und die anderen standen. Und für die Fürsten gab es noch einen Platz und deswegen war sie eine Bohrkirche, weil sie eine Empore hatte. Das hat sich natürlich dann nachreformatorisch geändert. Da gab es dann die Kirchenstühle und die Sitzplätze und all das, weil sie ja Predigtkirche war. Und damit die Herrschaft dann ein bisschen schneller da den Weg fand, gab es ja dann den Steg über den Graben, hat man da eine Tür reingebrochen, die wäre vorreformatorisch nicht möglich gewesen. Und jetzt wird sie auch stören.
Warum war die nicht möglich?
Weil der Chorraum der Platz für die Liturgie war. Diese Tür hätte sich vor der Reformation direkt hinterm Hochaltar befunden. Okay. Also man wäre dann direkt da rein, wo das Heiligste, die heiligsten Handlungen passieren. Das wäre natürlich nicht gegangen. Also da hatten die Fürsten nichts zu suchen. Das war der Platz für den Klerus. Also Sie kennen Kirchen mit Lettner, da ist dann, oder Chorschranken. Ja. Das muss man sich so auch denken, dass es da wahrscheinlich eine Chorschranke gab. Und dann hätte man diese Abkürzung nicht nehmen dürfen.
Jetzt haben wir vorher schon mal gesagt, dass die wieder aufgebaut wurde vor jetzt knapp 76 Jahren. Sie wurde aber schon Anfang der 80er Jahre renoviert. Das Spannende ist ja, wenn man sie nach 20 Jahren schon wieder renovieren muss, war das davor ein Provisorium? Und vor allen Dingen, was hat diese erneute Renovierung dann mit der heutigen Situation in der Kirche zu tun? Also was sieht man da heute noch von dem, was dann da renoviert worden ist? Das wird ja alles noch in Neuzeit, in der heutigen Zeit da sein, oder?
Also, das sind ja jetzt gleich mehrere Fragen, die man ein bisschen auseinanderdröseln muss. Tatsächlich war der Neubau 1948/49 natürlich ziemlich eilig hochgezogen, wie viele Nachkriegsbauten. Und ich glaube, alle, die so ein wieder aufgebautes Haus haben in Böblingen, die wissen, wo es da klemmt. Bis dahin, dass das Baumaterial ja zum Teil aus den Trümmern bestand. Und wir haben tatsächlich auch noch Anfang der 2000er im Turm Schäden gehabt, die durch den Wiederaufbau entstanden sind. Weil man zum Beispiel auch den Glockenstuhl, der war nicht aus Holz, sondern aus Stahl und dann stand er falsch, der musste gedreht werden, weil der Turm hat sich aufgeschaukelt und dann sind Risse entstanden, das hat statische Probleme gegeben. Die Renovierung 83/85 war tatsächlich nötig, weil es erste Schäden gab, weil da zum Teil Undichtigkeiten noch behoben werden mussten. Also im Prinzip hat man da nachgebessert. Tatsächlich hat man auch die Heizung erneuert, man hat die ganze Elektrik, die Leitungen und all das Grund verbessert.
Man Böblinger Standard.
Böblinger Standard.
Fußbodenheizung.
Also Sie finden in Böblinger Kirchen alle möglichen Varianten. Wenn Sie eine Sitzheizung brauchen, gehen Sie nach Paul Gerhardt. Das ist auch alles gut. Also hat Vor- und Nachteile. Wir sehen, wenn Sie da Spuren sehen wollen, die Fußbodenheizung sorgt natürlich auch dafür, dass der Chorraum diese typischen Staubspuren hat, wo man dann auch überlegen muss, wie reinigt man das? Ansonsten ist die Kirche jetzt in einem guten Zustand. Man müsste nichts machen. Man könnte halt sagen, Kosmetik. Das Wichtigere an der Renovierung 85 war aber die inhaltliche Umgestaltung, das theologische Konzept, das da umgesetzt wurde. Man könnte sagen, sie ist 85 demokratisch geworden. Denn man hat vorher, also typischen 50er-Jahre-Bau, interessant ist auch immer, wie viele Sitzplätze hat die Kirche zu welcher Zeit? Wann baue ich was ein? Was nehme ich raus? Wie funktioniert das? Man hat in diesem 50er-Jahre-Bau selbstverständlich eine Kanzel, die erhöht war, eingebaut. Man hatte Seitenemporen und man hatte einen Altar, der diese klassische Form hatte, rechteckige Mensa, die ausgerichtet war auf den Chor. Man hatte natürlich auch noch die relativ einfachen Fenster, die wir zum Teil im Langhaus noch sehen. Kein Schmuck, die farbigen Fenster, das war ja alles zerstört. Und 85 hat man einiges verändert unter anderem eben mehr Licht geschaffen, indem der Chorbogen erweitert wurde. Das macht die Sicht auf die wunderbaren Stockhausenfenster, die damals eingebaut wurden, frei. Also man kann dieses Bildprogramm und diesen Schmuck gut sehen. Und man hat einen runden Altar eingebaut. Ein Altar, wo es kein oben, unten, vorne, hinten gibt, sondern wo alle im Kreis gleichberechtigt und gleich anteilhabend feiern können. Dann wurde dann eben passend dazu auch der Taufstein erneuert und dann war eine kleine Inkonsequenz. Man hat doch wieder eine Kanzel eingerichtet. Der Kompromiss war, die stand auf Rollen und konnte bewegt werden und sie war eigentlich auch nur einen Tritt hoch. Aber es war immer noch eine Kanzel. Und die ist jetzt auch weg. Also dieses Gefühl, wir denken gemeinsam über das Wort Gottes nach, es gibt kein vorne, hinten, oben, unten vor Gott, sondern wir können auch in dem Raum, so wie wir Gottesdienste feiern und wie wir es brauchen, können wir den Raum gestalten.
Eine neue Orgel gab es dann aber auch.
Die gab es erst 93, ja. Auch da gab es dann nochmal eine Umgestaltung in den Emporen. Und da kam diese große, wunderbare Winterhalterorgel in die Kirche, die eine Disposition hat. Also es war ja klar, dass man nach dem Krieg Hauptinvestition war, nicht eine Konzertorgel. Aber wir hatten ja dann ein hohes kirchenmusikalisches Leben, Konzerte und um entsprechendes darstellen zu können, ist die Orgel frühromantisch disponiert. Das heißt, man kann da auch bestimmte Werke, gerade die französischen Komponisten und alles gut darstellen. Und ja, auch schon in die Jahre gekommen, aber immer noch ein wunderbares Schmuckstück.
Gibt es denn, um nochmal zurückzugreifen, aus der Vorgängerkirche Schmuckgegenstände, was weiß ich, die heute noch Verwendung finden oder wurde alles zerstört?
Das Kruzifix auf der, wir sagen immer noch Kanzelseite, obwohl wir keine Kanzel mehr haben, das ist tatsächlich ein alter Einrichtungsgegenstand. Das Kruzifix hat den Brand überstanden, weil es damals in der festen Burg war.
Ah ja.
Und die feste Burg, also das Gemeindehaus in der Sindelfinger Straße, das ist ja stehen geblieben, hat den Brand überstanden, diente dann ja auch als Interimsgottesdienstgebäude. Und man hat dieses alte, wohl gotische Kruzifix dort angebracht, weil es dem Zeitgeschmack nicht entsprach, damals oben, also in den 30er Jahren in der Stadtkirche. Und das war der Segen, dadurch war das Kruzifix da und hängt jetzt wieder in der Stadtkirche. Das ist ein alter wir haben sehr viele von den Vasa Sacra verloren, also von den Abendmahlsgeräten. Es gibt noch zwei alte Taufkannen und Kelche. Was wir haben, ist ein schönes Haustaufgeschirr. Sonst ist sehr viel verloren gegangen. Es gibt der Ringteller, ist noch, denke, so wie er aussieht, vielleicht sogar eine alte Patene, also so ein Abendmahls für die Hostin, ein Hostienteller.
Was ist ein Ringteller?
Bei Trauungen
legen
da die Ringe.
Ah ja, man also, landet immer wieder dazu.
Immer gerne. Also da gibt es noch einige Dinge, die den Brand überstanden haben und es gibt noch die Reste des Turmhahns.
Ah ja.
Der Turmhahn, der dann eben wirklich abgestürzt ist und mit verkohlten Gefieder da, also...
Der war aus Holz seinerzeit.
Kupfer.
Ne? Kupfer. Okay.
Und,
nicht geschmolzen.
Der ist zur Hälfte geschmolzen, also der hängt hinten in der Kirche, wenn man den sich anschaut, an der Rückseitewand, also an der Westwand, da hängt der in gerahmt. Hat halt so seine Spuren getragen, aber ja.
Er hat es überstanden.
Zumindest teilweise. Ein Überlebender.
Interessant ist jetzt, zum Jubiläum des Wiederaufbaus gab es ein besonderes Schätzchen, das wird auch heute, glaube ich, noch verkauft, über Stadtmarketing kann man es beziehen. Das ist ein Modell der Stadtkirche von Kipri und das vereint ja im Prinzip zwei geschichtsträchtige Themen. Zum einen die Kindler und Briel, die Spielwarenfabrik, die es ja nicht mehr gibt in der Form und nicht mehr in Böblingen. Und dann eben das Modell der Stadtkirche. Kipri hat ja sehr viel für Eisenbahnen und Ähnliches gebaut. Ist, glaube ich, ein Erfolgsmodell, oder?
Also es wurde lange noch gehandelt, so bei den Online-Plattformen haben Leute versucht, noch an einen Bausatz zu kommen. Und deswegen sind wir dem Stadtmarketing auch sehr dankbar, dass sie gesagt haben, zum Jubiläum bemühen wir uns um eine Neuauflage. Und da hat sich der Herr Spohn auch sehr verdient gemacht. Ich habe noch ein altes Kipri-Modell. Und wenn man das Alte und das Neue nebeneinander stellt, dann sieht man, dass sich die Firma wirklich große Mühe gegeben hat, nochmal bei der Farbgebung, bei der Turmhaube. Und klar, die Böblinger werden sagen, das stimmt ja nicht, die Uhr ist an der falschen Stelle und sonst was. Aber ich finde es trotzdem wunderbar gelungen. Und es gibt eine Jubiläumsedition, da steht es dann auch drauf, 75 Jahre Wiederaufbau. Kann man bei uns beziehen, kann man anderswo beziehen, ist ein schönes Geschenk, weil limitierte Auflage und ist natürlich auch... Ich weiß von einigen, die das dann über Weihnachten mit ihren Enkeln im Rekordtempo aufgebaut haben, geschaut, wie lange sie brauchen. Der Kleber ist schon dabei, das ist sehr praktisch. Also kann es nur empfehlen, dass man sich das noch gönnt. Kann man auch noch in Osternester legen.
Sehr schön.
Und das gibt es noch bei Ihnen?
Gibt es bei uns und auch noch beim Stadtmarketing. Und ich glaube, Buchhandlung Vogel hat es auch noch. Aber an den ausgesuchten Stellen kann man das noch beziehen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, kann man empfehlen. Empfehlen kann man aber auch einen Besuch der Kirche nicht nur am Sonntag oder an anderen Tagen, vor allen Dingen beim Stadtfest. Denn beim Stadtfest gibt es immer eine ganz besondere Aktion. Welche?
Ja, da darf man auf den Turm. Das ist ein bisschen heikel. Den Turm kann man nicht jeden Tag, also wir können den nicht offen halten, auch aus Sicherheitsgründen und weil da auch einiges an Technik verbaut ist. Es muss immer jemand da sein, müssen Turmwachen da sein. Aber beim Stadtfest und auch beim Mittelaltermarkt, da ist die Gelegenheit Samstag, Sonntag, kann man raufgehen tagsüber und kann wirklich diese Fernsicht genießen, mal schauen, wo man wohnt. Man sieht dann auch diese Böblinger Besonderheit, dass unsere katholischen und evangelischen Kirchen ja immer sehr nah beieinander gebaut sind und die Türme in Fluchtlinien sind. Man kann das identifizieren. Man kann schauen, ob auf dem Marktplatz schon was los ist und dann seinen Besuch entsprechend planen. Und für die Kinder ist natürlich toll. Beim Mittelaltermarkt gibt es ja immer auch eine Aktion auf dem Turm. Entweder die goldene Kugel des Froschkönigs angeln oder Rapunzels Zopf verlängern. Und das macht auch immer großen Spaß. Also wir gehen gerne, auch bei Sonnenaufgang hat man mit der Kinderkirche so eine Aktion. Wir gehen gern mit Gruppen auf den Turm und zeigen den, aber es ist eben nur entweder bei den Festen oder auf Anmeldung für Gruppen möglich. Da müssen wir um Verständnis bitten. Es ist auch so, dass der Andrang ist oft sehr groß. Wir haben inzwischen ein ausgeklügeltes System mit Wäscheklammern. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mitgemacht haben. Da kann man dann nur rauf, wenn eine Wäscheklammer vorhanden ist, damit wir die Anzahl der Menschen, die im Turm sind, ein bisschen im Griff haben. Denn sie haben da keine Ausweichmöglichkeiten. Und Sie wissen, wie es mit den Vorschriften ist. Welchen weiteren Fluchtweg hätten wir denn?
Rapunzelszopf,
ja. Also.
Und wenn man sonst jetzt Lust bekommen hat, bei diesem Podcast zu sagen, ich möchte mir die Kirche gerne mal in aller Ruhe anschauen, auch vielleicht, wenn eben keine Veranstaltung ist, ist sie immer geöffnet oder gibt es da auch bestimmte Zeiten? Das ist ja von Kirche zu Kirche unterschiedlich.
Naja, also nicht 24 Stunden täglich, aber täglich geöffnet. Also wir sind eine der Kirchen, die auch zum Beispiel an touristischen Pfaden, die die Landeskirche und auch das Land ausgewiesen hat, Radwanderweg und so weiter, liegt. Und da gibt es dann so ein blaues Schild, daran kann man erkennen, ob eine Kirche geöffnet ist. Bei uns ist das Schild am hinteren Eingang auf der Nordseite. Und dieser Eingang ist auch werktags geöffnet, so zwischen 9 und 17 Uhr ungefähr, je nachdem. Wenn dann Orgelunterricht ist, ist es vielleicht früher zu oder so, das muss man dann nach Absprache richten, aber also man kann tagsüber gut in die Kirche und kann sie auf eigene Faust erkunden und da haben wir auch ein kleines Projekt vor, weil dieses Jubiläum ist ja nicht damit abgeschlossen, dass die Kirche wieder eingeweiht war, so wie 1950 noch nicht alles drin war und 51, 52 noch einiges dazu kam, machen wir es jetzt auch. Wir arbeiten gerade an einem digitalen Kirchenführer, das soll was sehr Innovatives sein, so dass man, wenn man in der Kirche ist, sich über Smartphone, über einen QR-Code die Informationen holen kann und sich praktisch selber seinen Museumsguide gönnen kann. Auf alle Fälle per Text, vielleicht auch Audio, da sind wir noch dran.
Wunderbar. Da sind wir gespannt, wann das kommt. Und ansonsten, ich glaube, Sie haben jetzt vielen Menschen Lust gemacht, sich die Böblinger Stadtkirche mal in aller Ruhe anzuschauen. Und wir freuen uns drauf, wenn der Podcast dazu beiträgt, dass Menschen auch außerhalb der Gottesdienstzeiten in die Kirchen kommen. Vielen herzlichen Dank, Gerlinde Feine.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.